wird das Interesse an Thüringen irgendwann nachlassen? Bundesweit, wir stehen ja derzeit im Fokus, deswegen haben wir eigentlich immer was zu besprechen mit Sergej Lochthofen im Espresso-Plausch. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, das kann ich nur bestätigen.
Ich bin
heute Nacht aus Ostfriesland von der Lesung zurückgekommen. Das ist noch weit hinter Bremen gewesen, also fast 500 Kilometer gefahren. Und anschließend so, nachdem die Lesung war, haben die Leute natürlich mehrfach nachgefragt, was denn da passiert in Thüringen. Aber es ist im Westen, glaube ich, noch stärker das Interesse, also auch die Verwunderung und auch die Ängste möglicherweise, als im Osten. Ich bin Tag zuvor in Wittenberg mit Herrn Schollemer gewesen und wir haben dort auch große Runde diskutiert. Da sieht man das gelassen eigentlich im Ganzen.
Also auch Herr Schollemer?
Er auch selbst, er ist ja in der Frage auch Unrechtsstaat, da haben wir uns ein bisschen gekampelt, weil ich bin da ziemlich nüchtern und sage natürlich, was ist ein Unrechtsstaat, man kann es ja bis zum Ende nachweisen. Ich meine, da wurden Menschen aus der eigenen Bevölkerung in Westen verkauft für Devisen, das ist ja nun auch nicht gerade, sage ich mal, ein Ausdruck von besonderer Rechtstreue. Aber nein, der ist da für das Experiment viel offener, als es vielleicht im Westen der Fall ist. Aufgeregt waren die auch nicht, die Ostfriesen. Die sind da bisschen ruhiger, das wissen sie ja. Aber so Interesse ist da.
Die Aufregung im eigenen Land ist ja größer und es scheint ja zu polarisieren. Andererseits scheint mir das Bewusstsein dafür, dass so eine Landesregierung ja relativ wenig Spielraum hat finanziell, dass die Handlungsfähigkeit doch gar nicht so groß ist, zumal die Sparzwänge jetzt kommen und die Bereiche Bildung und Medien, das ist ja das Einzige, was auf Landesebene irgendwie noch entschieden werden kann. Aber ansonsten hat doch so ein Landesparlament nicht viel zu sagen, oder?
Naja, das würde ich jetzt nicht einfach so unterstreichen. Natürlich über den Bundesrat, über andere Instanzen entscheidet man schon bei den großen Dingen mit. Das ist sicherlich auch der Fall. Aber Sie haben vollkommen recht, der finanzielle Spielraum, um jetzt Geschenke zu verteilen oder die Dinge ganz neu zu machen, der ist relativ bescheiden. Also 90% und mehr sind festgezurrt durch gesetzliche Festlegungen. Das sind Sozialleistungen, das sind Gehälter, das sind Pensionen, das sind das. Wenn man das alles zusammenzieht, ist es eigentlich sehr verwunderlich, dass überhaupt Menschen noch in die Politik wollen und unbedingt da regieren wollen. Und für die nächsten Regierungen, das ist jetzt unabhängig davon, ob das Rot-Rot-Grün ist oder vielleicht eine andere Konstellation, wird es nur noch schwerer, weil natürlich die Zuwendungen aus dem Bund, aus Europa überall her zurückgehen. Das heißt, man muss jedes Jahr eigentlich Millionen, hunderte Millionen sparen. Und da etwas Schönes zu machen, ist natürlich viel schwerer als in den 90er Jahren. Aber insgesamt ist die Situation ja überschaubar.
Glauben Sie, dass sich die politische Kultur ändert, dass eine andere politische Kultur einzieht in der Landesregierung und auch im Landtag?
Naja, es ändert sich ja schon etwas damit, dass eine ganze Reihe Themen jetzt noch einmal richtig durchdiskutiert werden. Was war denn diese DDR, was war denn die Stasi? Da kommen immer noch Schlagzeilen hoch, aber ich glaube, das ist so ein letztes Mal nochmal eine Diskussion. Irgendwann normalisiert sich das. Ich denke daran, als Sachsen-Anhalt in den 90er Jahren ein Tolerierungsmodell gemacht hat, wo die Linke, damals noch PDS, noch nicht in der Regierung war, aber zumindest mitentschieden hat, was die SPD-Regierung macht. Da gab es auch viel Aufregung und hinterher hat man festgestellt, ach, diese Sachsen-Anhalt ist nicht so aufregend. Also ich vermute, Thüringen sollte es genießen, im Mittelpunkt zu stehen. Das geht schnell vorbei, da sind wir viel zu klein, um dieses Land aus den Angeln zu heben.
Herr Mittelhoff steht ja auch im Mittelpunkt. Ist das dann so ein Thema, wo man sagt, da leidet immer wieder der Ruf der Politik oder kann man sagen, naja, ist halt so, jetzt hat er die Quittung?
Ja, das ist nicht die Politik, die Manager mal, die sonst immer alles besser wissen und alles besser machen. Das heißt, das zeigt, was da für eine Mentalität existiert. Mich hat das schon gewundert. Ich kenne ihn ja noch aus der Zeit, wo er bei Bertelsmann war, das heißt im Medienbereich war und dann wechselte er plötzlich zum Kaufhaus. Das erinnert mich ein bisschen an die DDR, wenn du da einmal so Kreisleitungsmitglied warst oder Bezirksleitungsmitglied warst, da konntest du auch von Kultur bis Wirtschaft alles, ja. Und so sind scheinbar auch die Vorstellungen von manchen Managern, ich glaube schon, dass ein Kaufhausgeschäft ein sehr kompliziertes heutzutage ist und nicht irgendwie ein dahergelaufener Mann, der gerne mit dem Jet rumgeführt wird, rumgefliegt, das ohne weiteres macht. Das haben wir ja auch als Resultat gesehen. Die Häuser sind zum Teil in schlechtem Zustand. Da haben wir in Erfurt noch großes Glück, weil das neues, doch sehr überzeugendes Konzept ist und wir nicht bangen müssen offensichtlich, dass da irgendwas passiert. Aber dass solche Leute vollkommen ohne Skrupel da hinlangen, das ist bekannt und insofern ist es auch richtig, dass da, sag ich mal, ausnahmsweise mal auch die Gerichte ordentlich zu langen.
Ist die Kontrollfunktion des Staates ausreichend? Muss sozusagen Wirtschaft doch noch mehr an die Kandare genommen werden oder wäre das zu viel der Regulierung?
Na, die Wirtschaft selbst nicht. Ich glaube, da sollte schon der Spielraum da sein, auch Risiken einzugehen, auch etwas Neues zu machen. Aber man darf natürlich nicht den Eindruck erwecken, ob Banker oder große Manager, dass die sich alles erlauben können. Ich meine, denken Sie doch mal an diese Urteile, wo eine Frau eine Bulette mitgenommen hat, anschließend nachdem die Häppchen liegen gelassen worden sind von irgendwelchen Managern. Oder dieser Kassenbon-Geschichte, wo man fristlos die Leute gekündigt hat. Das heißt, die Relationen sind völlig verloren gegangen und auch die Summe, um die es geht. Also der Mann zeigt ja auch, man empfindet das als selbstverständlich, wenn da ein Stau ist, da holt man sich auf Kosten ein Licht des Unternehmens, bei anderen wird es noch andere sein, die das bezahlen, ein Hubschrauber und fliegt mal irgendwo hin. Also das ist eine Abgehobenheit, die gehört verehrt und insofern ist, glaube ich, dieses Urteil, das ist ja noch nicht rechtskräftig, ich vermute mal nächste Woche kommt er wieder aus dem Knast raus, aber Der Warnschuss war schon deutlich.
Kommen wir mal zur Steuergerechtigkeit. Da haben ja die Firmen immer wieder Umgehungstaktiken. Jetzt habe ich gerade gelesen, dass Starbucks, dieses Kaffeehausunternehmen, auch nach Erfurt kommt, die ja nun in Deutschland kaum Steuern zahlen. Amazon hat auch eine Vermeidungsstrategie, dass sie ganz wenig Steuern zahlen. Das ist doch eigentlich ein Unding, dass große Firmen, weltweit agierende Firmen, tatsächlich in Deutschland oder in Europa kaum oder gar keine Steuern zahlen.
Das wissen wir aber, das ist nicht neu, es hat sich nur jetzt zugespitzt mit Blick auf Luxemburg. Es ist natürlich auch nicht zufällig jetzt Luxemburg hochgespielt worden, dadurch, dass der Juncker in Europa nun die Nummer 1 geworden ist. In Brüssel hat man natürlich sofort sich mal nicht die Jersey-Inseln und nicht irgendeine andere oder nicht die Niederlanden, wo ja genauso Briefkastenfirmen zuhauf existieren, wo man das gleiche Modell gefahren ist, nicht die in den Mittelpunkt genommen, sondern natürlich den Juncker, der hat jetzt Erklärungsnöte und muss jetzt plötzlich wie in Australien sich besonders dafür einsetzen, dass das unterbunden wird. Ich glaube schon, wir reden ja immer viel Staat, Unrechtsstaat, Rechtsstaat, dass der Rechtsstaat große Lücken hat und große Defizite und gerade an dieser Stelle, dass wir beide gut Steuern zahlen müssen, ob wir wollen oder nicht wollen, als Selbstständiger muss ich sogar vorauszahlen, ob ich Einnahmen habe oder nicht, das ist ja auch bei Selbstständigen sehr unterschiedlich, man läuft ein halbes Jahr gut, man läuft ein halbes Jahr schlecht, aber man muss trotzdem zahlen vorab, dass die anderen sich Lücken gesucht haben und dass die Staaten da mitspielen und dann auch noch Pokerface dazu machen wie Juncker, das ist eine sehr missliche Geschichte und ich glaube schon, dass endlich, aber das dauert natürlich wieder wie immer, die Sache etwas zurechtgerückt wird, wenngleich die deutschen Unternehmen da auch sauer sein werden. Wir exportieren sehr viel, wir produzieren sehr viel in China, in anderen Regionen. Da wollen wir gerne das Geld von dort abgezogen haben, aber dann wird das auch für uns genauso gelten. Das heißt, deswegen ist Deutschland höchstwahrscheinlich auch nicht derjenige, der das so doll vorantreibt.
Beim Begriff Pokerface fällt mir Putin ein. Das ist ja im Moment eine schwierige Gemengelage. In Europa, Putin, Russland, Frau Merkel warnt vor russischem Einfluss. Moldawien, Serbien, Georgien, sozusagen die alten Ostblockländer und so weiter und die möglicherweise neuen. Ist das schon kalte Kriegsrhetorik? Denn die NATO dehnt sich ja auch Richtung Osten aus. Sind wir schon in der Vorstufe eines kalten Krieges oder wird das herbeigeredet?
Sie fangen gleich wieder ein Thema an, das Sie eine ganze Stunde hier besprechen sollten. Merkel hat beides gemacht. Sie hat erstmal fast 4 Stunden mit dem Putin wie mit einem Kranken geredet. Der hat seine Position, versucht ihn natürlich deutlich zu machen. Ich glaube, gestern Abend die auch hat eine hohe Einschaltquote gehabt, weil dieses Interview ausgestrahlt worden ist und zeigt ja auch, manches von dem, was Putin sagt, hat ja auch seine Begründung und wir können nicht so tun, dass wir das einfach ignorieren. Das ist im Augenblick der Fall. Der Putin ignoriert das, was wir sagen und zum Teil wird seitens des Westens, vor allem der Amerikaner, ignoriert, was Putin sagt. Da waren wir schon mal weiter in den 70er Jahren. Denken Sie mal an die Ostpolitik von Brandt, der in sehr, sehr schweren Zeiten und damals war das alles waffenstarrend, dann hatten wir den Eisernen Vorhang und all die Dinge, trotzdem zugegangen ist, versucht hat zu verstehen, warum machen die das und natürlich versucht hat auch die Dinge zu verändern. Das ist der einzige Weg, den wir auch einschlagen können und insofern sage ich mal, ich bin jetzt gefragt worden, ob ich nach Sochi mitfahre, der Petersburger Dialog tagt dort wieder mal und versucht ein bisschen den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen, da habe ich natürlich zugesagt. Ich bin nach wie vor der Meinung, die Annexion der Krim ist untragbar, das geht nicht, das können wir in Europa nicht stehen lassen. Aber gleichzeitig müssen wir auch mit denen zusehen, dass wir wieder ins Gespräch kommen. Und schauen Sie mal, unsere Wirtschaft, niemand sagt das aber so laut, aber die russische Wirtschaft geht runter. Der Rubel hat fast die Hälfte an Wert verloren. Das ist für viele, viele einfache Leute draußen ein schwerer Schlag. Und gleichzeitig haben wir auch eine, sage ich mal, doch sehr schwere Entwicklung. Das Wachstum hat deutlich nachgelassen. Das heißt, wir haben alle eigentlich Interesse zu sagen, das müssen wir überwinden, diese Krise müssen wir hinter uns bringen und dann wird es uns allen auch ein bisschen besser gehen.
Es gibt ja schon einen russischen Gesetzentwurf zur Enteignung von internationalen Konzernen oder von auch Privatvermögen, von ausländischen Privatvermögen. Ist das auch nur so ein Spiel, eine Drohung oder könnte das...
Vermute ich erstmal eine Drohung, weil natürlich auch die russischen Unternehmen vernetzt sind, weil die russischen großen Oligarchenunternehmen auch im Westen Kapital haben, dort auch eingekauft haben. Also wenn wir das anfangen, hat das keinen Sinn. Und letztlich sagt ja auch die Erfahrung der Sowjetunion, als das gemacht worden ist, es ist der Niedergang dieses Landes. Das Land wird sich nicht entwickeln. Schauen Sie mal, wie schlau die Chinesen sind. Die haben auch nicht am Katzentisch in Brisbane gesessen, sondern die sind voll integriert. Die rasseln nicht ganz so laut mit ihren Säbeln und sehen zu, dass sie gute Geschäfte machen. Da ist der Putin, glaube ich, wirklich auf dem falschen Holzweg. Und die Frage wird sein, kriegen wir es hin? Insofern hat sich auch die Frau Merkel ja bemüht, 4 Stunden lang, das ist ja wirklich auch anstrengend, wenn die Position sich hart zeigen, trotzdem den Mann immer wieder einzubinden. Insofern glaube ich schon, dass es nicht hoffnungslos ist, aber es ist eine ziemlich vertrackte Situation im Augenblick.
Sagt Sergei Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und wir haben sicher nächste Woche wieder jede Menge zu besprechen und der Fokus liegt natürlich auf Thüringen, aber nicht nur.
Ja, ich vermute, mal in Thüringen geht es ja nur langsam voran. Wir werden ja vielleicht wissen, welche Minister wer kriegt. Ja,
mal sehen. Das
ist ja auch dann schon wieder ein nettes Diskussionsthema, wenn die Macht verteilt wird.
Dann bis zum nächsten Espresso, Montag kurz nach 9. Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.
Auf Wiedersehen.